Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Visions Podcast. Heute habe ich Hakan Erso dabei und Hakan nimmt uns heute mit in seinen Alltag, wie er ins Unternehmertum gestartet ist und auch hat noch ein paar interessante Tipps für Online-Shop-Betreiber, für E-Commerce-Betreiber und allgemein für Unternehmer. Und da begrüße ich jetzt ganz herzlich Hakan Erso. Hakan, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Danke, Tjark. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Danke für die Einladung. Freue mich, heute hier zu sein.
Ja, sehr schön. Vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, nimm uns doch einmal mit. Wer bist du und was machst du?
Ja, sehr, sehr gerne. Genau. Haken Erso, 22 Jahre alt, also noch relativ jung. Genau. Gründer und Geschäftsführer der Erso Consulting GmbH. Was wir machen ist, wir skalieren Gründer und Unternehmen, vorwiegend halt Agenturen und B2B-Dienstleister halt eben. Mehr Angebot, also die Angebotsstruktur zu optimieren, Marketing- und Vertriebsprozesse zu etablieren und halt einfach im Grunde genommen ganzheitlich zu skalieren. Und meine Geschichte hat aber witzigerweise, also wenn wir jetzt mal so meine unternehmerische Reise uns mal anschauen, hat die witzigerweise im E-Commerce halt eben gestartet, weshalb ich heute einiges auf jeden Fall mitgeben kann. Und ja, das ist das, was ich heute mache, aber wie gesagt, gestartet auf jeden Fall klassisch mit E-Commerce und da schon, sag ich mal, gut rumgekommen, ne? Also vieles in diesem Bereich erlebt und selber ausprobieren können.
Ja, ich für viele speziell dann in E-Commerce einsteigen. Wie bist du überhaupt zum Unternehmertum gekommen? War das?
Ja, also wenn ich mal heute drauf blicke, so dann würde ich schon sagen, dass das irgendwie so meine Berufung eigentlich gewesen. Weil das, was ich heute mache, ist halt auch zugleich meine Leidenschaft. Also es macht mir unfassbar viel Spaß und es wurde mir nicht in die Wiege gelegt, muss ich sagen. Also meine Eltern waren jetzt beide nie irgendwie Unternehmer. Es hat eigentlich eher damit angefangen, dass ich schon früh gemerkt habe, dass ich da einfach andere Interessen hatte. Also bedeutet so teilweise in der Grundschule oder dann später halt auf der, ja eigentlich doch in der Grundschule muss man sagen, da hat es eigentlich schon angefangen. Leute haben über Autos geredet, über Fußball und so. Das hat mich aber irgendwie nie ganz gereizt. Was mich aber eher dann gereizt hätte oder was ich mal spannend fand, war, jetzt nehmen wir mal einfach eine Cola-Flasche oder Dose irgendwie als Beispiel, zum Beispiel Marke Coca-Cola. Ich habe mir diese Flasche angeschaut oder die Dose und dachte mir so, okay, warum ist sie dann jetzt überall vertreten? Ob am Kiosk, keine Ahnung, im Supermarkt, ne? Teilweise ist die einfach überall vertreten, was mich halt einfach super interessiert hat. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann das sein, dass so ein Getränk einfach gefühlt omnipräsent ist? Ja, also es ist überall vertreten, jeder will es haben. Und da habe ich so die erste Affinität eigentlich verspürt, so in Sachen Branding, Unternehmertum, weil ich gemerkt habe, einfach, es macht mir Spaß, mich mit diesen Themen irgendwie auseinanderzusetzen. Und dann habe ich teilweise YouTube gemacht, ich habe mir Marketing-Skills angeeignet, habe mir damals versucht, mal aus der Bibliothek einiges einfach an Stuff irgendwie reinzuziehen, aber leider gab es noch nicht so viel Auswahl damals. Aber dann einfach, wo ich habe mal früher viel einfach aus dem amerikanischen Bereich mir angeschaut, weil ich gemerkt habe, dass alles, was irgendwie in Amerika ist, gibt es irgendwie spätestens ein, zwei Jahre später auch in Deutschland. Ja, und dann Marketing-Skills mir angeeignet, YouTube gemacht, und dann halt eben später, also die E-Commerce-Welt auch kennengelernt und da halt vorwiegend das Thema Dropshipping.
Wie alt warst du da, als du so wirklich, ich sag mal so, das erste selbstständige Projekt gestartet hast?
Boah, witzigerweise, das erste richtige Projekt war sogar ja, eigentlich ein E-Commerce-Projekt, aber ich habe es nicht ganz so vollendet bekommen, weil ich war jung. Ich habe jetzt keine Leute gehabt, die es supportet haben und sagen wir so, als Minderjähriger, gerade in Deutschland generell, da irgendwie jetzt groß diesen Startup-Gedanken zu haben. Ja, weiß ich vielleicht selber, dass es nicht so optimal hier wirklich in frühen Jahren zu starten. Vor allem ging es ja auch nicht anders. Ne? Aber um deine Frage zu beantworten, wie jung war ich da? Puh, ich würde sagen so 12, 13.
Okay, krass. Ja, das ist auch selbst für junge Gründer nochmal sehr, sehr jung, würde ich sagen. Krass. Und
Ja.
dann bist du da mit Dropshipping gestartet und das waren auch so deine ersten Berührungen zum E-Commerce.
Nicht ganz, nicht ganz. Damals war es noch nicht Dropshipping. Es war schon mal, wir hatten in der Schule das Thema Photosynthese. Und es ist ja logisch, dass im Winter halt eben, keine Ahnung, du da nicht wirklich Großes anpflanzen kannst und so, ne? Das ist klimatisch bedingt, das ist ja komplett Nonsens, ne? Also funktioniert einfach nicht, aber mich hat es immer getriggert. Ich dachte mir so, was machen denn zum Beispiel Leute jetzt, die in Berlin leben beispielsweise und keinen Garten haben oder so, ne? Und man muss doch irgendwie trotzdem die Möglichkeit haben, dass man, keine Ahnung, Gemüse zum Beispiel anpflanzen kann und da halt eben auch unabhängig von der Jahreszeit. Und dann habe ich mir was überlegt. Und heute gibt es das Produkt eigentlich schon. Also es ist jetzt auch nicht kein riesen bekanntes Produkt, aber also das war damals die Idee von einem Indoor-Garten. Ne? Also Smart-Garten kann man es nennen, Indoor-Garten. Vielleicht kennst du auch die, wenn man jetzt so in Sachen Nachhaltigkeit schaut oder generell die ganzen Nachhaltigkeitsprodukte, dann siehst du vielleicht, oder auch Smart City-Ideen, dann siehst du ja auch viel diese Vertical Farming.
Ja,
das siehst du zum Beispiel jetzt teilweise in Singapur und so haben die das. Ja, und damals sag ich mir, okay, es muss da irgendeine Möglichkeit geben. Was habe ich gemacht? Damals fast das Haus auch abgefackelt. Ich bin im Baumarkt und habe mir damals so einen Baustrahler geholt und dann im Grunde genommen so einen länglichen Blumentopf. Und dann guckt man einfach, ob es, wenn man die ganze Zeit das Licht an, also hat sozusagen, also das Licht die ganze Zeit sozusagen auf den Blumentopf sozusagen richtet und das nonstop, dann muss man ja eigentlich theoretisch Gemüse anpflanzen können. Im Grunde genommen, wenn du dir heute so Konstruktion anschaust, funktioniert auch. Ja, mir hat es damals, ich war 13, wie gesagt, 12, 13 so im Dreh. Ich dachte mal, wenn ich das richtig cool machen will, dann brauche ich Investoren. Ich habe mir damals auch Bücher reingezogen. So mit 11 habe ich mich, also habe ich schon etwas über Venture Capital gelesen, ne? Was sind Investoren? Was sind Business Angels? Was ist Venture Capital? Und ich dachte mir so, boah, wenn ich jetzt Venture Capital hätte von irgendeinem Investor, das Projekt würde voll durch die Decke gehen. Aber wie gesagt, meine Eltern haben mich da nicht wirklich supporten können und habe nicht den Anschluss gefunden und deswegen ist das Projekt dann irgendwann im Sande verlaufen. Hab's dann später immer wieder aufgegriffen, dann aber auch, das war dann teilweise schon Dropshipping wiederum. Aber ja, das war so das erste Produkt und habe auch schon überlegt, wie könnte das Logo ausschauen, wie könnte das die Verpackung ausschauen und wollte es wohl eigentlich damals vertreiben. Aber leider, wie gesagt, mangels Investoren, Kenntnisse und so weiter und so fort, ist das dann leider ja nicht so zum Erfolg geworden. Ja.
Aber dann hast du ja schon immer sehr unternehmerisch gedacht und auch, ich sag mal, in frühen Jahren schon ja, Produkt entwickelt und dich auch schon so mit sowas wie Venture Capital beschäftigt. Ich meine, ich glaube, ich habe jetzt von keinem, noch von niemandem gehört, der schon mit 12, 13 sich so mit Venture Capital und sowas beschäftigt hat. Was war denn damals, wie lange warst du denn dann im E-Commerce unterwegs?
Also witzigerweise, wo ich das gemacht habe, ich habe auch viel dann auch generell einfach geguckt, hey, wie kalkuliere ich jetzt die Preise zum Beispiel? Wenn das jetzt meine Einkaufspreise sind, ich dann noch Produktionskosten brauche, dann noch Verpackung und so weiter und so fort. Ich wusste damals schon, wenn du auf Menge das machst, dann hast du Großhandelspreise und so, oder wenn du dann Verpackungen kaufst oder sonst was. So habe ich teilweise schon gedacht. Aber woran ich nicht gedacht habe, ist das Thema E-Commerce allgemein, weil mit 12, 13 war mir das Thema wirklich noch nicht so im Begriff. Eher später. Aber wenn ich jetzt halt irgendwie rückblickend halt eben drauf schaue, dann ist es auf jeden Fall ein E-Commerce-Projekt eigentlich gewesen. E-Commerce richtig hat dann erst später angefangen. Also ich habe mich dann so mit 15, 16 habe ich mich nochmal zum Thema E-Commerce da wieder eingelesen, habe mir dann Kurse auch aus den USA geholt. Ich weiß noch, später war Shopify in aller Munde irgendwie, aber halt eben in den USA, Kanada, hier in Deutschland leider noch zu wenig. Also ich glaube, Shopify hat gerade so auf die Werbetube oder Marketing-Tube erst richtig so mit dem ersten Lockdown gedrückt, muss ich sagen.
Ja, da ist Shopify wirklich, wirklich groß geworden. Also wir arbeiten ja auch super viel mit Shopify und wir haben, ich hatte damals mein erstes Projekt in Shopify, ich glaube Ende 2017 gestartet und da kannte man so, wenn man im E-Com unterwegs war, kannte man schon Shopify, aber dass das wirklich so groß geworden ist und viele das sich, ja so viele damit angefangen haben, auch ich sag mal normale Läden, die jetzt einen Online-Shop machen wollen, und jetzt außerhalb dieser Dropshipping-Bubble haben das super viele dann 2020, 2021 für sich entdeckt. Und seitdem ist Shopify auch sehr, sehr präsent im deutschen Markt.
Extrem, ja. Und ich muss auch sagen, da war dann auch so eigentlich mein Durchbruch im E-Commerce, also so um den Dreh, zwar 2020, ja. Aber vorher habe ich natürlich dann auch viel, wie gesagt, mitbekommen. Ich habe mein Bauchgefühl damals schon gesagt, das war 2000, boah, wann war denn das? 2000, ich weiß, 17 oder 18 oder so. Habe mein Bauchgefühl schon gesagt, boah, in den USA geht es ab, das wird locker irgendwann später, früher, später, in den nächsten ein, zwei Jahren auf jeden Fall auch nach Deutschland kommen. Und dann war ja aus dem nächsten Lockdown, Corona, jeder hat über E-Commerce gesprochen, jeder wollte Dropshipping machen. Ja, und bei mir war es halt eben so, ich fand E-Commerce immer interessant, weil bei mir, ich habe gemerkt, auch heute, wenn man sagt, hey Hakan, was sind so deine größten Skills, dann würde ich schon sagen, das ist das Thema Performance-Marketing. Also ich habe schon so irgendwie Performance-Marketing in meiner DNA so. Mhm. Lag mir immer schon gut. Das war ein Skill, den ich immer schon gut beherrscht habe. Und ich fand bei E-Commerce halt eben interessant, weil wenn du E-Commerce machst, also wirklich einen reinen Onlineshop hast und Produkte verkaufst, dann musst du ja zwangsläufig gut Marketing beherrschen, weil wenn du kein gutes Marketing drauf hast, dann kannst du den besten Shop haben, aber keiner wird da im Shop kaufen.
Ja. Was würdest du denn sagen, was ist so, wenn jemand jetzt einen Online-Shop heutzutage aufmachen möchte? Ich weiß, du bist auch in anderen Bereichen unterwegs und hast ja auch nochmal viel allgemeinere Einblicke, gerade in Performance-Ads. Aber was würdest du sagen, gerade auf E-Com bezogen? Was ist wichtig, wenn jetzt jemand einen Shop startet? Wie sollte er gerade so an das Thema bezahlte Werbung rangehen?
Also bleiben wir mal generell erstmal beim Shop-Aufbau. Dann, man muss natürlich immer erstmal schauen, was ist denn das überhaupt für ein Shop? Ja, also es gibt ja verschiedene Versandarten. Leute nehmen das Dropshipping. Es gibt inzwischen, ist ja der Trend, geht immer mehr in Richtung Brandshipping. So, da gibt es viele Leute, die importieren ja auch auf Menge oder produzieren selber und verkaufen es dann. Vielleicht sollte man da erstmal schauen, allgemein Dropshipping macht es Sinn, ja, nein. Ich würde sagen, wenn man Anfänger ist und jetzt nicht unbedingt ein innovatives Produkt hat, sondern einfach ein spannendes Produkt sich irgendwie nimmt und sagt, okay, man kann das branden zum Beispiel, dann kann man damit meiner Meinung nach starten, ist auch eine coole Sache. Grundsätzlich aber, ja, und das ist, glaube ich, super wichtig, einfach wenn man so einen Online-Shop hat, die Struktur des Online-Shops bedeutet, es gibt ja viele Leute, die starten mit General Stores, die starten mit teilweise Nischen-Stores, manche auch mit einem One-Product-Store. Und meine klare Empfehlung ist es eigentlich immer mit einem One-Product-Store zu starten und dann daraus später einen Nischen-Store zu machen. Wo ich zum Beispiel gar kein Fan von bin, sind so General-Stores, wo man wirklich so den klassischen Bauchladen anbietet. Warum bin ich kein Freund davon? Ich habe einfach gemerkt, egal in welchem Bereich, also auch Agenturen, die zu uns kommen, die wir skalieren, teilweise auch E-Commerce-Agenturen, die fangen halt immer teilweise mit so vielen verschiedenen Zielgruppen und so vielen verschiedenen Angeboten an, wo ich mir denke, boah, dann brauchst du aber nicht so wundern, wenn du keinen Umsatz machst, weil je breiter deine Zielgruppe, je breiter dein Angebot, am Ende des Tages sprichst du leider damit niemanden an, weil keiner sich wirklich angesprochen fühlt. Und genauso wie sich es aber auch auf E-Commerce-Ebene bedeutet, den Online-Shop wirklich sehr, sehr, also mit einer klaren Nische erstmal anzufangen, mit einem One-Product-Store bestenfalls, einen Shop, eine Zielgruppe. Bei mir waren es dann damals mal so Hula-Hoop-Reifen. So Zielgruppe waren Frauen, die Sport machen wollen. Und gerade während Lockdown hat sich das auf jeden Fall super gut ergeben so. Ich habe gemerkt, die Fitnessbänder sind ja durch die Decke gegangen. Vielleicht erinnerst du dich noch an diese Fitnessbänder, so die während Corona gefühlt jeder hatte.
Ja, kenne ich noch. Die fürs Heim, wenn die ganzen Studios zu hatten, auch zu Hause so ein bisschen was machen zu können.
Ja, richtig. Und die habe ich witzigerweise auch in General Store damals. Ich weiß noch, meine Brand Trend Magic. So. Das war eine witzige Zeit. Die haben mich damals auch beworben. Ey, also dann kommen wir vielleicht auch gleich mal eher zu der Antwort auf die Frage, wie soll man das Marketing machen? Weil ich muss sagen, das Marketing war nicht gut, weil die Leute haben gesehen, das ist ein Bauchladen. Der bietet irgendwie alle trendigen Produkte gerade an. Lief nicht so gut. Was habe ich dann stattdessen gemacht? Ich habe geguckt, dass man daraus einen One-Product-Store macht. Ich dachte mir bloß, wenn ich jetzt, da habe ich auch wieder unternehmerisch gedacht, wie sind da gerade Angebot und Nachfrage? Und Nachfrage war zwar auf jeden Fall da, bloß das Angebot war leider schon, wie soll ich sagen, es war schon zu viel im Markt, also zu viele Leute, die Shops, die halt eben diese Fitnessbänder angeboten haben. Weshalb ich da einfach aus unternehmerischer Sicht gedacht habe, wenn ich jetzt der Hundertste oder Tausendste bin, der jetzt auch der so ein Run-Producer daraus macht, dann werden meine Margen wahrscheinlich nicht so hoch sein, weil ich muss ja mich irgendwie der Preispolitik irgendwie anpassen von den Mitbewerbern. Plus, ich werde es wahrscheinlich schwieriger im Marketing haben. Heißt ja auch automatisch dann mehr Ad-Spend und so weiter und so fort. Weshalb ich dann automatisch schon gesagt habe, nee, das kann nicht Sinn und Zweck von diesem Shop sein. Und dann habe ich aber geguckt, was gibt es denn noch? Ja, also Ist-Stand war der, wir waren mitten im Lockdown, Fitnessstudios haben zugemacht. Heißt also, Leute wollten ja weiter im Fitness, also ne, sportlich irgendwie sich aktiv sein. Und welche Zielgruppe gibt es noch? Zum Beispiel außer viele Männer haben diese Fitnessbänder gekauft. Natürlich auch Frauen, aber überwiegend waren es Männer. So, da wurde auch meistens immer nur geworben. Ich habe immer nur so Männer in diesen ganzen User-Generated oder generell in den Visuals, Creatives gesehen. Und ich habe mir so gesagt, gibt es doch noch eine andere Zielgruppe, das sind Frauen. Frauen wollen ja auch irgendwie Sport machen. Und dann dachte ich mir so, okay, aber was kann man denn, wie kann man denn noch Sport zu Hause machen, wenn nicht mit diesen Fitnessbändern? Und dann bin ich halt eben auf diese Hula-Hoop-Reifen-Idee gekommen.
Mhm. Cool.
So ein Product da gebaut.
Ja, ich finde es ganz spannend. Man kann aus dem, was du jetzt gerade erzählt hast, schon ein paar Sachen, die, würde ich sagen, allgemein für den E-Commerce gelten, rauslesen. Ja. Weil ich habe damals auch, als ich gestartet habe im E-Commerce, was mir damals gar nicht bewusst war, aber was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, ist entweder du startest mit einem Produkt, was gerade trendet, da werden aber viele Leute drauf aufspringen, weil das Produkt halt trendet. Und ich habe halt gemerkt, am besten sind emotionale Nischen. Also, dass du vielleicht sogar entweder du hast ein Produkt und suchst dir dazu eine Zielgruppe oder du überlegst dir, okay, diese Produkte passen zu einer Zielgruppe und diese Zielgruppe brennt dafür. Leute, die Sport machen, die sagen, hey, ich kann jetzt nicht mehr ins Studio gehen, ich muss aber irgendwie Sport machen, die sind auch bereit, dafür Geld auszugeben. Oder du hast eine andere Nische, die, ja, die sich vielleicht einfach emotional verbunden mit einem Produkt fühlt oder die für irgendwelche Sachen eintritt. Das funktioniert auch immer sehr gut. Und der zweite wichtige Punkt ist so ein bisschen die Konkurrenz, der Burggraben, den man aufbauen muss. Also, wenn ich ein Produkt habe, deswegen funktioniert für viele Dropshipping auch entweder nur ein paar Wochen bis Monate oder sie kommen gar nicht erst richtig rein, weil sie zu spät in der Kurve sind, sage ich mal. Wenn du ein Produkt nimmst, was jeder einfach verkaufen kann, keine eigene Brand, einfach nur klassisches Dropshipping auf AliExpress direkt zum Kunden geschippt, dann ist es meistens so, dass es halt wirklich hunderte andere schon verkaufen, Adspend geht hoch und der Kunde und seine Margen sinken, weil du günstiger sein musst als die Konkurrenz, weil das Branding halt auch nicht da ist. Richtig. Und deswegen entsteht, glaube ich, dieser Trend, der jetzt halt gerade über die letzten 2 Jahre extrem aufgetreten ist, wo die Leute halt dieses Brandshipping machen oder halt eben eine eigene Brand wirklich aufbauen wollen und sich somit von der Konkurrenz abheben wollen. Das heißt, ich glaube, so das Wichtigste ist, dass man Produkte in einem wachsenden Markt oder eine emotionale Nische hat, die bereit ist, Geld dafür auszugeben und dann eben Produkte hat, die nicht so einfach zu kopieren sind oder wo man halt ein bisschen Eigeninitiative reingesteckt hat, um nicht einfach nur der 103. am Markt zu sein, wenn es schon 102 Leute gibt, die das machen.
Würde ich vollkommen so unterstreichen, ja, 100 Pro. Vielleicht dazu ergänzend, weil ich auch so den Zuhörern hier vielleicht auch nochmal das Thema, also ich sage halt immer so, wenn man was kauft, also wenn ich jetzt eine Kaufentscheidung treffe und ich muss schon sagen, also ich war letztens mal wieder in der Stadt und ich fand das so komisch, also es war wirklich ein eigenartiges Gefühl, mal wieder in der Stadt zu sein und in der Stadt was zu kaufen, weil ich habe bestimmt die letzten Jahre nur online was gekauft. Wenn ich mir hat letztens was gefehlt, ich gehe auf Amazon, bam, es war direkt innerhalb von ein paar Sekunden gekauft, weil meine Sachen sind ja schon alles im Account gespeichert so. Und ich habe Prime, also innerhalb von einem Tag war es auf jeden Fall auch da. Das sind so, ist schon eigentlich inzwischen schon Luxus. Und Amazon ist ein Marktplatz, ne? Wenn man jetzt über einen eigenen Onlineshop nachdenkt, man muss vielleicht auch gucken oder differenzieren, was will man dann überhaupt? Es gibt, also ich unterscheide halt immer zwischen Impulskäufen und zwischen Community-Käufen. Was meine ich damit? Du hast gerade gesagt, emotionale Produkte auf jeden Fall, also bin ich voll und ganz bei dir, weil dann braucht man es ja auch wirklich und das sind dann Impulskäufe. Bestes Beispiel, auch so Produkte, die sehr gut liefen, um jetzt mal ein Beispiel wieder zu nennen, nehmen jetzt diesen Hula-Hoop-Reifen. Ich weiß nicht, Tiag, hast du ein Haustier, hast du einen Hund?
Nee, keine Haustiere.
Okay, du hast keine Haustiere, okay. Ich kenne aber viele mit einem Hund zum Beispiel, ja, und gehen ja abends an Gassi und was passiert jetzt gerade? Wir haben jetzt Frühling kommt jetzt bald, aber wenn wir uns jetzt mal die letzten Monate anschauen, ne, Winter, vorher Herbst gewesen, abends ist es dunkel und man muss aber irgendwie mit dem Hund noch raus. Und da wird ja mit Sicherheit gerade ein Produkt einfallen, oder? Was damals so im Trend gewesen ist.
Du meinst so diese Leuchtwesten für die Hunde?
Ja, richtig. Ja. Richtig. So, was denke ich mir jetzt aus Kundensicht, ja? Ich denke mir so, auch wenn ich jetzt kein Haustier habe, oder vielleicht auch dazu ganz kurz, Marketing immer aus Kundensicht machen. Viele denken sich immer, boah, das Produkt ist ja geil. Wenn aber der Kunde es nicht geil findet oder es keinen Nutzen hat, dann ist es egal, wie der Shop aussieht oder wie geil das Produkt ist, es wird nicht gekauft. Also immer überlegen, wie der Kunde sozusagen über das Produkt nachdenkt. Ja, und bei mir war das dann so, ich habe dann dieses Hundeheizband, dieses LED-Heizband gesehen. Und das ist jetzt ein sehr, sehr gutes Beispiel für einen Impulskauf. Als Haustierbesitzer, wenn du jetzt einen Hund hast und abends Gassi gehst, gerade jetzt zu diesen Jahreszeiten, dann willst du eine Sache nicht, dass dein Hund überfahren wird oder was auch immer, dass dem Hund, ne, dass der in Sicherheit ist. Und jetzt sehe ich diese Werbeanzeige und denke mir, boah, das kommt gerade gelegen. Ein LED-Halsband, boah, das ist mega cool. Man überlegt gar nicht, wenn das Ding 20 Euro kostet, oder 30 Euro sogar sein, so, man kauft es einfach, wenn man sagt, okay, die Sicherheit von meinem Hund geht jetzt vor. Klassischer Impulskauf. Und anders ist es jetzt aber, wenn man sagt, man macht jetzt einen, keine Ahnung, einen Community-Kauf. Also man ist jetzt vielleicht irgendwie Influencer oder man möchte da jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein spezielles Produkt irgendwie anbieten, was jetzt nicht unbedingt einen Impulskauf hervorrufen würde. Das könnte, das beste Beispiel Merchandising sind so klassische Community-Käufe. So, weil warum sollte man jetzt da irgendwie einen Pullover kaufen von jemandem oder Hoodie oder irgendwelche Socken oder was auch immer, wenn man, weil man kennt ja die Brand gar nicht, bedeutet man kauft dann lieber irgendwas bei Nike oder so, weißt du, so, oder ein Adidas-T-Shirt, was dann teilweise günstiger ist, weil man kennt die Brand. Und deswegen halt immer Fokus auf Impulskäufe, würde ich sagen. Und wenn man halt Community-Käufe macht, dann wirklich erst dann, wenn man wirklich eine Community auch aufgebaut hat.
Ja. Ja, ich finde es auch immer ganz spannend, weil ich glaube, das ist genau das, was du sagst mit diesem One-Product-Store. Entweder ich habe eine Community, so dann kann ich ein Produkt um diese Community herum entwickeln, oder ich habe ein Produkt, was jetzt ein Impulskauf ist, kann das nutzen, um vielleicht auch schon Kundendaten darüber zu sammeln. Meistens ist es auch so, dass viele bei diesem ersten Produkt gar nicht so viel Gewinn darüber machen, aber dann ihren Shop weiterentwickeln und jetzt vielleicht dann eben nicht in Richtung General Store gehen, sondern beispielsweise Produkte für die Sicherheit meines Hundes nehmen. So, also da gibt es ja noch viele andere Probleme, die man damit jetzt assoziieren kann. Also ich kann mir jetzt noch vorstellen, der Hund tritt in Scherben oder sonst irgendwelche Sachen, die halt noch damit zusammenhängen können oder halt auch allgemein halt gute Sachen für den Hund, also wo man das noch einbaut. Und so kann man denn darum dann die Community aufbauen und langfristig seinen Store aufbauen. Und ich glaube, das ist halt so das Essentielle, dass man halt wirklich mit Produkten anfängt, aus Kundensicht, die halt wirklich nachgefragt werden und nicht von oben herab halt sagt, hey, ich will irgendwelche Produkte verkaufen, ich schmeiß 10, 20 verschiedene Produkte in meinen Store, die gar nichts miteinander zu tun haben und will die halt einfach verkaufen. Und ich glaube, das gilt sowohl fürs Dropshipping, das gilt aber auch für Unternehmen, die vielleicht offline schon erfolgreich verkaufen. Es ist eben häufig nicht nur so, ich nehme die Produkte, die ich offline schon habe, die sich in meinem Laden verkaufen und will die online verkaufen, sondern auch da muss man halt den Unterschied erkennen. Man tritt halt nicht nur in Konkurrenz mit Leuten in seiner Stadt, in der Straße, in der man seinen Laden hat, sondern deutschlandweit. Und die Produkte, die offline gehen, funktionieren online vielleicht gar nicht. Oder Produkte, die offline Ladenhüter sind, können online auf einmal total gut funktionieren. Das ist halt das, was man da halt auch mit reinnehmen muss.
Ja.
Genau. 100% sicher. Wie, jetzt machst du ja heute, bist du ja weniger im E-Commerce unterwegs. Du hast dich dann ja so ein bisschen als Unternehmer auch weiterentwickelt, auch in eine andere Richtung. Ich glaube, es ist auch einfach für die Zuhörer so ein bisschen interessant, einfach allgemein mal so die Story von einem Unternehmer zu hören, wie sich das so entwickeln kann. Wie hat sich das danach weiter für dich entwickelt? Was machst du heute und wen hilfst du heute weiter?
Also schon mal grundsätzlich war das dann so, ich habe das Ganze während der Schule auch gemacht. Ne? Also ich war dann kurz vorm Lockdown, war ich da eigentlich so am Überlegen, zur Polizei zu gehen. Also ich wollte eigentlich Polizist werden. Also eigentlich wollte ich Unternehmer immer schon werden, aber es war natürlich dann, ich hatte auch äußere Einflüsse von eine Familie, wo es halt eben hieß, ja, mit Social Media kannst du kein Geld verdienen, dieses Marketing-Gedöns, da vergiss das mal komplett ganz, ganz schnell, weil meine Schwester dann Medizin später studiert hat, Bruder auch Wirtschaft und dann hieß es halt eben, hey, du bist auch hier voll gut in der Schule, schreibst halt nur Einsen und Zweien und so, warum willst du denn nicht irgendwie was Vernünftiges machen? Und vernünftig ist ja immer so, wie man es halt definiert, also schau mal, du bist auch 25 bis selbstständig, hast ein Unternehmen, so hast ja alles richtig gemacht, weißt du? So, also deswegen, man weiß ja leider nie, wie es später wird, aber wenn man fest daran glaubt, dann wird das hundertprozentig mal was. Worauf ich hinaus will, ist, das Ganze während der Schule gemacht und dann dann war ja der Lockdown, dann fiel das eh weg mit einem Einstellungstest bei der Polizei und einem dran, was dazugehört. Und dann waren ja die Sommerferien, nicht die Sommerferien, ich meine der Lockdown, also erstmal keine Schule gehabt. Das war nochmal ein Unterschied zu den klassischen Sommerferien, weil die Sommerferien gingen ja nur 6 Wochen immer und ich hab mir schwer damit getan, ein Projekt anzufangen und zu wissen, nach 6 Wochen ist wieder alles vorbei, weil ja dann wieder der ganze klassische Schulchaos halt eben beginnt. Das hat mich immer super krass gestört Und beim Lockdown habe ich dann gewartet. Ich locker so 2, 3 Wochen. Ne? Und dann habe ich immer gewartet und dachte mir, okay, wenn ich jetzt noch warte, dann verpasse ich wahrscheinlich eine große Chance da draußen. Und da habe ich einfach gestartet, weil ich wusste nicht, wann die Schule wieder anfängt. Hätte sein können, dass, keine Ahnung, Deutschland sagt, ja, wir machen jetzt ein Jahr lang, keine Ahnung, da gibt es keine Schule mehr, I don't know. Dann sind wir irgendwann auf Homeoffice und so ja umgestiegen und haben da weitergearbeitet. Worauf ich hinaus will, ich habe dann ja die Shops gehabt und lief sehr gut. Und dann sind ja, also dann habe ich, ich sag mal so, wenn du E-Commerce machst, dann sag mal so, dann hast du in der Regel auch mal dann Leute in deinem Netzwerk, die genau dasselbe auch machen. Also die lernst du einfach auf deiner Reise kennen. Und dann gab es da halt eben Online-Shop-Betreiber, die meinten, hey, warum laufen zum Beispiel deine Ads so gut, warum laufen unsere nicht so gut? Wie kann das sein? Habe ich mir deren Ads angeschaut und dachte mir, okay, schaut mal, macht das auch so und so. Habe ich ihnen ein paar Tipps gegeben, die haben teilweise dadurch schon wieder mehr Umsatz gemacht. Und dann war irgendwann die Frage, wie wäre das denn, wenn du das Ganze für mich übernehmen würdest, ne? Und der erste Agenturkunde jetzt, und jetzt kommen wir halt eben auf diesen Switch zur Agentur. Der erste Agenturkunde war witzigerweise ein Fleisch-Online-Shop. Das kannst du dir
Ah,
jetzt
okay.
vorstellen, Fleisch einfach mal online zu
Ja.
verkaufen.
Ja.
Das war absolut crazy. Also wir hatten Warenkörbe von 400 bis 500 €. Das war wirklich krass. Und vorher hat er leider nicht diese Warenkörbe gehabt. Und dann hat er mir damals, ich weiß gerade gar nicht, waren das, ich glaube, 3.000 € oder so. Okay, spannend. Also ja, was kannst du damit machen? Also, ja, ich glaube einiges. Und dann habe ich damit, also habe ich Ads geschaltet und plötzlich die Warenkörbe gingen extrem durch die Decke. Ne? Und dann ist das auch ein langfristiger Kunde von mir gewesen. Aber ich war am Anfang so, die Leute haben mich gefragt, ich dachte mir so, Alter, ja, keine Ahnung, gib mir vielleicht 200, 300 € und ich schalte euch dafür Ads. Ich wusste gar nicht, wie das ist, als Dienstleistung anzubieten, weil ich dachte mir so, ich mache hier gerade, ich habe ein Skill Marketing, ich habe hier eigene Shops. Das als Dienstleistung anzubieten. Ich dachte damals sogar, das war ganz witzig, ich dachte, eine Social Media Agentur oder eine Marketing Agentur zu haben, wäre illegal. Weil,
Okay.
also es klingt jetzt ganz komisch, weil ich wusste, es gibt ja die klassische Werbeagentur, die so Flyer macht, Logos, Visitenkarten. Aber diesen Skill, den habe ich ja sehr gut beherrscht und ich dachte mir aber, wenn ich das für andere anbiete, ich wusste gar nicht, ob man dafür vielleicht eine Erlaubnis braucht oder so. Ich dachte,
Ach
vielleicht wäre das
so.
einfach nicht erlaubt. So, I don't know. Und dachte mir nicht, dass da irgendwas Kriminelles war oder so. Da habe ich später gezeigt, okay, Social Media Agentur, das ist hat Hand und Fuß, das ist erlaubt. Wurde schon in den USA schon seit Jahren wird das gemacht und so. Und dann habe ich auch Persönlichkeiten wie Tai Lopez kennengelernt, Gary Vee und so, falls ihr das Namen sind.
Ja, kenne ich.
So, und dann bin ich plötzlich aus dem Nix unterbewusst zum Dienstleister geworden, dann später zur Agentur. Und da habe ich immer mehr Kunden betreut. Ne? Also habe für die Kampagnen geschalten, also Performance-Marketing-Kampagnen zum Thema Lead-Generierung. Online-Shop-Betreiber habe ich dazu verholfen, mehr Umsatz zu machen mit ihrem Shop. Ja, und dann Online-Shops auch teilweise gebaut, Webseiten verkauft. Ne? Also wirklich den klassischen Bauchladen. Und dann habe ich die Sachen immer wieder dokumentiert. Ich habe dann größere Kunden gewonnen. Und dann haben natürlich auch, also so wie ich jetzt als Onlineshop-Betreiber mit anderen E-Commercelern in Verbindung getreten bin oder die im Netzwerk gewonnen habe, habe ich das, als ich die Agentur dann hatte, automatisch auch mit anderen Agenturenhabern gehabt. Also die sind dann auch automatisch, haben mir gefolgt. Man hat sich als Kollegen wahrgenommen, man hat mal ab und zu ein paar Trophics gemacht oder so und geguckt, was geht gerade bei dir, was geht gerade bei mir. Und da ist genau dasselbe wieder passiert. Ich habe die Ergebnisse gepostet und automatisch heißt es, hey Hakan, warum läuft es denn bei dir so gut als Agentur? Und ich so, ja, weil ich es so und so mache. Und jetzt, das ist eine spannende Entwicklung und ich glaube auch viel cool für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die gerade zuhören. Guck mal, von Online-Shop, ich habe gemerkt, den Skill beherrsche ich, weißt du, habe das dann automatisch als Dienstleistung angeboten, ne, als klassische Done-for-You-Dienstleistung. Und dann ist daraus ein Done-with-You geworden, ein Done-with-You-Dienstleistung. Warum? Weil dann Leute gefragt haben, wie machst du das Ganze? Aber jetzt zu sagen, hey, deine Agentur musst du so und so machen oder ich mache das jetzt für dich, ist ja viel zu umständlich, es geht ja nicht. Aber ich habe gemerkt, ich kann ja beraten. Und da habe ich kostenlos beraten. Also teilweise 2, 3 Monate hinweg habe ich die Leute kostenlos beraten, habe gemerkt, die machen wiederum mehr Umsätze mit der Agentur, weil bei denen plötzlich dann die Mitarbeiter nicht mehr auf der Nase rumgetanzt haben, die Kunden zufrieden waren, die mehr Kunden gewonnen haben. Und dann ist das theoretisch von der Done-for-you-Dienstleistung zu Done-for-you-Dienstleistung geworden. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann berate ich euch. Ne? Ich wollte nie so der Coach werden, aber irgendwie bin ich halt früher, später trotzdem so zum, ich würde mich jetzt heute als Growth-Partner bezeichnen. Mhm. Ja, und dann habe ich beraten. Das war so die unternehmerische Reise. Und das finde ich dann spannend auch, dass man, wenn man einen Skill wirklich beherrscht, den sowohl für sich selber nutzen kann, fürs eigene Unternehmen, bestes Beispiel in der eigenen Online-Shop, dann für andere als Dienstleistung, dann for you, oder halt eben auch beratend. Also wenn man so sieht, habe ich eigentlich alle Bereiche durchgespielt.
Das heißt, das war für dich aber auch immer, der nächste Schritt war immer, ist immer organisch entstanden. Du hast jetzt nicht geplant, hey, ich will jetzt zum Dienstleister werden, hey, ich will jetzt zum Berater werden, nein, sondern du hast halt einfach mit einem Skill angefangen, den du dann gut beherrscht hast, den du gemeistert hast und hast dann davon gemerkt, hey, ich kann damit auch anderen weiterhelfen, ich kann anderen zeigen, wie man das umsetzt. Hm? Hast das dann für die gemacht und dann irgendwann halt auch gezeigt, hey, so kann man das machen und bist jetzt quasi mit deiner Agentur viel in Beratung tätig und hilfst anderen Agenturen voranzukommen und ihre Dienstleistungen zu verbessern.
Genau, richtig. Also wir haben ja die ursprüngliche Agentur, die Ersten Media ist, wenn man heute sieht, mehr oder weniger zu einer Vermittlungs- oder Vertriebsagentur geworden. Das bedeutet, wenn wir jetzt Anfragen bekommen, die wir da vollfüllen sollen, dann geben wir die teilweise einfach an Kunden von uns weiter. Wir haben aber natürlich noch größere Kunden, ne? So auch teilweise Konzerne, für die wir natürlich noch Ads schalten und sowas. Aber es ist alles so ein Hintergrund gerade. Also wir sind da wirklich von dieser Fließbandagentur zu einer Boutique-Agentur geworden. Und ich glaube auch, vielleicht liegt das daran, weil ich habe eigentlich nichts anderes gemacht. Es war nie Absicht, irgendwie in diese Bereiche zu kommen. Es war immer automatisch. Also genauso wie damals die Anfrage von den E-Commerce-Shops, von den Online-Shops kam, hey Hakan, kannst du Ads für uns schalten? Bis dann später die Agenturen auch gesagt haben, hey, kannst du uns mal beraten, wie du das Ganze machst? Das ist immer alles durch Angebot und Nachfrage entstanden, ja, und bedeutet, ich habe nie dieses Ziel gehabt. Ich habe es einfach nur dokumentiert und Leute kamen dann und dann hat das irgendwie ergeben. Und die Agentur haben wir immer noch, ne, also eher so Media, aber es ist jetzt eher so im Hintergrund. Also wie gesagt, wir haben einzelne Projekte, die wir noch machen. Wenn es morgen ein größeres Unternehmen anfragt, wo ich sage, da habe ich selber Bock drauf, dann ja. Was wir da überwiegend mitmachen sind, wir haben ja genau unser Hauptgeschäft ist halt die Erso Consulting GmbH. Damit machen wir halt eben zu 90% Consulting. Aber zu 10%, wir haben auch Kunden, die sind so bei als Agentur bei ca. 70.000, 80.000 Euro Monatsumsatz und wollen halt eben auf die 100.000 kommen. Da schalten wir auch Ads für die. Wir bauen auch Webinar-Funnels für die. Wir konzeptionieren teilweise Webinar-Projekte. Wir konzeptionieren Marketing-Projekte. Also da bin ich schon auch als ganzheitlicher Sparringspartner 1:1 nicht nur eine Beratung, sondern ich packe auch selber mit an.
Wenn jemand jetzt relativ frisch startet, wenn jemand jetzt neu starten möchte im Bereich Selbstständigkeit und vielleicht 18, 19, 20 Jahre alt ist, wie sollte der anfangen? Womit sollte der beginnen? Und was wären so die ersten Steps deiner Meinung nach?
Also der erste Step sollte erstmal generell sein, was will man langfristig damit erreichen? Also ich mag keine kurzfristigen Entscheidungen, die man trifft und dann auch Businessmodelle, weil die alle Businessmodelle oder wenn man da irgendwas startet, was kurzfristig angelehnt ist, sind in der Regel eigentlich immer zum Scheitern verurteilt, ja. Also erstmal sich wirklich mal bewusst zu machen, habe ich da irgendwie eine Leidenschaft, einen Skill? Also wenn die Leidenschaft ist, hey, ich habe da Bock mal irgendwie in Sachen Marketing zu machen, weil mich das Thema Branding fasziniert, so wie damals bei mir mit der Cola-Flasche oder Dose. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass mich das irgendwie überhin verfolgt und ich will wissen, was es mit dieser Cola-Dose auf sich hat. Also wenn man da schon merkt, man hat eine Leidenschaft, man hat vielleicht so unterbewusst irgendwie einen Skill, dann sollte man dem auf jeden Fall nachgehen, ja. Und wenn man jetzt sagt, man möchte, deine Frage war jetzt eher schon wirklich auf E-Commerce bezogen, oder? Wenn man jetzt mit einem Onlineshop starten möchte.
Genau, aber auf der anderen Seite auch, wenn jemand einfach insgesamt starten möchte, also 18, 19, 20 Jahre alt vielleicht, es muss jetzt nicht, wenn du sagst, also ich zum Beispiel würde heutzutage nicht mehr empfehlen, dass jemand mit Dropshipping starten sollte. Also das ist halt so, dass die Margen da immer geringer geworden sind, es ist immer schwieriger geworden. Vielleicht sagst du, hey, ein ganz anderes Businessmodell ist vielleicht für junge Leute viel interessanter. Einfach deine Erfahrung.
Ja, schau mal, ich unterstreiche jetzt auch gerade deine Aussage. Schau mal, ich finde, Dropshipping ist für mich meiner Meinung nach eigentlich das beste Geschäftsmodell damals gewesen und ich bin froh, diesen Weg gegangen zu sein. Ich habe ja später auch dann selber importiert und so mit den Shops und so, ne, und war dann nicht angewiesen halt eben auch. Ich habe von Großhändlern Sachen geholt und habe dann selber verpackt und so und verschickt. Das war ja auch alles dann noch Teil der Geschichte, aber Ich habe auf jeden Fall eine Sache, Dropshipping zu verdanken, und bin froh, dieses Geschäftsmodell damals für mich erkannt zu haben, weil ich dadurch wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Marketer geworden bin. Also aus Marketing-Ebene, wenn du heute Ads für andere schaltest, du machst vielleicht eine klassische ABO oder CBO-Kampagne, dann machst du vielleicht eine Custom Audience und also skalierst da halt eben auf dieser Ebene. Aber zum Beispiel eine Lookalike-Audience, ne, also da die Kampagne auf eine Lookalike zu bringen, boah, sehe ich immer weniger und weniger. Im E-Commerce, also gerade als Dropshipping-Store, also du musst es bis zu Lookalike skalieren, weil wenn du etwas gemerkt hast, es funktioniert, dann bin ich immer bis zu Lookalike gegangen. Und das sind so Sachen, die wissen, also es gibt so viel Marketing-Agenturen, die wissen nicht einmal, was eine Lookalike-Audience ist, weil die so weit nie skaliert haben. Worauf ich hinaus will, ich habe diesen Skill im Marketing, Performance-Marketing vor allem, ne? Also Werbeanzeigen zu schalten und auch das Thema Branding, wie man überhaupt von der Außenwahrnehmung das Ganze gestalten soll, den Online-Shop, habe ich durch Dropshipping wirklich lernen dürfen. Weshalb ich sage, wenn man im Markt, also so einen Marketing-Skill hat oder da generell so eine Affinität, ist Dropshipping gerade um Marketing zu lernen geil. Bloß, ja, da gebe ich jetzt recht, ich finde, das Kind ist so ein bisschen in den Brunnen gefallen. Ja? Also heutzutage ist einfach Dropshipping nicht mehr das, was es mal gewesen ist. Und ich glaube eher, dass das wirklich viele Gründer eher frustrieren würde, mit Dropshipping zu starten. Warum? Weil du sagst gerade selber, es ist schwieriger geworden, es ist nicht mehr so einfach. Und ich glaube, dass Leute, die dann halt eben Marketing lernen wollen, gerade mit einem Dropshipping-Store nicht gerade viel Erfolg haben werden. Ja? Die werden wahrscheinlich eher nach ein, zwei Wochen aufgeben und denken, dass das Ganze irgendwie Nonsens, also schwachsinnig wäre und suspekt wäre, ein suspektes Geschäftsmodell. Was ich hier eher empfehlen würde, für alle, die sich gerade, also die gerade mit diesen Gedanken spielen, ich würde eher sagen, auch Marketing zwar zu lernen, aber nicht mit eigenen Projekten, sondern mit Projekten von anderen. Was meine ich damit? Generell erstmal zu lernen, wie schaltet man Ads, wie lernt man Marketing, wie lernt man Branding und das Ganze da anhand bei Kunden testen, die selber noch Laien im Marketing sind. Es gibt ja so viele Branchen, die noch gar keinen Plan haben von Marketing. Es sind dann zum Beispiel irgendwelche Handwerker, die noch nicht in der Digitalisierung angekommen sind. Wenn man da dann zumindest solchen Leuten einmal helfen kann mit der Dienstleistung, also sprich jetzt eigentlich als klassische Social Media Marketing Agentur, dann ist es ja an sich cool, weil du lernst jetzt Marketing, aber nicht mit eigenen Projekten, sondern mit anderen Projekten. Und der Kunde hat jetzt auch keine hohe Erwartungshaltung, weil der hat ja vom Marketing selber gar keinen Plan. Heißt, wenn du jetzt nur mit 30-40% Marketing-Erfahrung an die Sache rangehst, hast du ja immer noch einen großen Impact für den Kunden geschaffen, weil der zuvor noch gar keinen Plan davon hatte, der ein klassischer Laie gewesen ist. Und damit dann erstmal zu starten, also den Skill dann immer weiter ausführen, und dann später auch eventuell für das eigene Unternehmen anwenden. Also zum Beispiel, wir haben ja damals als Agentur, ich habe keine Webseite gehabt, habe aber trotzdem Umsatz gemacht, weil ich mit anderen Projekten halt da, ne, Marketing gelernt habe, beziehungsweise noch weiter ausgebaut habe, Geld verdient habe als Agenturdienstleister. Und später habe ich dann diese ganzen Sachen auch für mich selber genutzt. Ne? Habe dann Ads für die Agentur geschalten und so weiter und so fort, habe Marketing selber für mein eigenes Unternehmen angewandt. Und ich finde, wenn man das jetzt nach dieser Reihenfolge macht, ist es für jeden Gründer meiner Meinung nach heutzutage einfacher, gerade in 2024, ihr ein Unternehmen zu aufzubauen, halt mit so einem Skill, wenn jetzt Skill Marketing sein sollte.
Ja, ich sehe das ziemlich ähnlich. Also ich meine, wir kommen ja beide aus dem Dropshipping und machen ja heute eigentlich mit unseren Agenturen. Also klar, ich bin noch im E-Commerce unterwegs, aber mache ja eigentlich auch was völlig anderes, als ich damals im Dropshipping gemacht habe. Mhm. Und damals war Dropshipping auch so ein kleiner Money-Glitch, muss man sagen. So, Ads waren viel, viel günstiger. Du konntest viel einfacher schalten. Und ich glaube, ich habe damals mit meinem ersten Produkt, was ich beworben habe, irgendwie 200 Euro Adspend gemacht und war mehr oder weniger Break-Even. Und wenn man mit 17, 18 startet und dann gleich mal 1.000, 2.000 Euro in Ads verliert, heutzutage häufig noch viel mehr, bevor man profitabel geht, so, dann ist das einfach meistens das gesamte Kapital, was man zur Verfügung hat als 17, 18-Jähriger, wenn man jetzt frisch rein startet. Und da gibt es halt andere Geschäftsmodelle, die ich heute empfehlen würde, ähnlich wie du halt auch, dass man als Dienstleister startet und die Marketing-Skill dann, ich sag mal, in den Projekten lernt, vielleicht sich vorher natürlich immer Gedanken macht und vielleicht mit kleineren Sachen startet, aber eben dadurch wirklich die Möglichkeit hat, das Hands-on zu lernen und dann den Unternehmen direkt weiterzuhelfen und so dann halt zu wachsen, weil Dropshipping oder insgesamt E-Commerce einfach ein Bereich geworden ist, wo man mehr Startkapital braucht, und um da reinzukommen. Deswegen glaube ich, ist das ein sehr, 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 sehr wertvoller Tipp. Jetzt haben wir viel darüber geredet, wie man startet, wie man reinkommt und auch wie man so einen Online-Shop aufbaut. Was ich aber gerne am Ende von dem Podcast immer noch mal frage und was glaube ich auch die Zuhörer noch mal interessiert, wo soll es für dich noch hingehen? Du bist jetzt schon an einem gewissen Punkt, aber was ist deine Vision? Wo möchtest du über die nächsten Jahre noch hin?
Ja, die beantworte ich sehr gerne, die Frage. Ja, ich habe vielleicht noch eine Frage, die wir vielleicht, oder eine Sache, die ich dir mal vielleicht noch dazwischen grätschen kann.
Sehr gerne.
Wo ich einfach weiß, dass es ein riesen Mehrwert wahrscheinlich auch für die Zuhörer. Kurz mal zum Thema Marketing. Das ist eine Sache, die habe ich damals angewandt und boah, die war immer geil. Und ich bin mir sicher, dass viele gar nicht diesen, du hast gerade von einem Money-Glitch gesprochen, ich würde sagen, das ist ein Marketing-Glitch. Es ist auch nicht heftig, man muss halt immer gucken, das passt nicht immer, aber wenn man das gut anwendet, dann kann man da echt gerade für den Onlineshop viel rausholen oder auch fürs eigene Unternehmen, muss jetzt nicht unbedingt Onlineshop sein. Und zwar folgendes, gerade Onlineshops haben immer das Problem, die starten dann, also die investieren dann halt eben in Meta-Ads beispielsweise oder in TikTok-Ads, je nachdem, wo die Zielgruppe sich befindet. Und die verpulvern sehr, sehr viel Geld. Die wissen dann nicht ganz genau, Sweet Spot, ne, ab wann soll ich jetzt skalieren, ab wann soll ich eine Customer Audience machen, ab wann eine Lookalike Audience. Und eine Sache, ich glaube, da sind wir uns beide einig, man gibt natürlich viel Werbebudget aus. Und gerade wenn man in der Testing-Phase ist, dann weiß man gar nicht, funktioniert das jetzt, dann muss man erstmal viel testen. Und eine Sache, wo ich sage, das ist wirklich eine coole Sache, ist die, wenn man mit Meta startet, vorher aber, also am besten bevor man weiß, man startet jetzt irgendwann mit diesen Meta-Ads in 3-4 Monaten, vorher einfach mal mit Google-Ads zu starten, weil Leute googeln ja auch wirklich danach. Also zum Beispiel Hunde LED-Heizband und dann findet man das Ganze. Klar, man wird dann wahrscheinlich eher auf Suchergebnisse stoßen wie auf Amazon oder so. Ist jetzt trotzdem, wenn man wirklich gute SEA macht, also Google-Ads schaltet, dann kann man da auch entsprechend wirklich für viel Traffic sorgen. Und worauf ich jetzt hinaus will, man macht jetzt Google Ads, Leute suchen, also proaktiv direkt danach, kommen auf den Store, kaufen aber vielleicht noch nicht, dann kann man jetzt diesen Traffic, den man jetzt sowieso durch diese Google Ads schon generiert hat, tracken, indem man dann schon mal einen Metapixel irgendwie am besten auf dem Onlineshop, in den Onlineshop mit einbaut und später, wenn man davor hat, zum Beispiel Meta-Ads zu schalten, kann man dann halt einfach den Traffic, der ja bereits schon getrackt worden ist und der Traffic kam ja dann durch die Google Ads, diesen Traffic in eine Custom Audience verpacken und dann entsprechend eine warme Zielgruppe targetieren. Also man spricht gar nicht direkt eine kalte Zielgruppe an, sondern man spricht eine warme Zielgruppe an.
Auch gerade dadurch, dass
die Leute schon auf dem Onlineshop waren und mehr oder weniger.
Ja. Ich glaube, jetzt war gerade die Verbindung wieder ein bisschen schlecht. Du warst noch mitten im Satz. Was hattest du gerade noch gesagt?
Ich meinte, man spart dann sozusagen, also man spricht nicht direkt eine kalte Zielgruppe an, sondern eigentlich schon direkt eine warme, weil die Leute waren ja schon auf der Seite, die haben ja schon Berührungspunkte mit dem Online-Shop und sehen jetzt einfach das Ganze nur noch mal halt eben in Form von einem Video oder von einem Bild, je nachdem, wie das Visual Creative halt geschaltet ist. Und das ist ein riesen Vorteil und man spart halt so entsprechend sehr, sehr viel Werbebudget. Habe ich einfach aus eigenen Projekten gemerkt und genau.
Ja, es ist ein super wertvoller Tipp. Also wir schalten ja mit unseren Kunden auch sehr, sehr viel Google-Ads, machen sehr, sehr viel SEA. Und es ist meiner Meinung nach deutlich einfacher, einen Online-Shop auf Google-Ads profitabel zu kriegen, als bei Meta heutzutage.
Ja.
Weil du halt auch viel mit weniger Budget starten musst und viel weniger, also es weniger lange dauert, bis der Lerneffekt des Algorithmus ist wirklich reinkickt. Und damit kann man halt so die schon mal profitable Ads schalten und Geld verdienen oder beziehungsweise Break-Even sein und halt dann nach und nach ausbauen, gleichzeitig aber schon den Pixel anlernen, um bei Meta nicht so viel draufzahlen zu müssen. Also ein echt sehr, sehr wertvoller Tipp.
Ja, genau. Und deswegen, also jeder, der Online-Shop hat oder mal vorhat, irgendwann mit Meta-Ads wirklich zu skalieren oder auch einfach, jeder Unternehmer kann eigentlich diesen simplen Trick anwenden. Das Einzige, was du machen musst, ist einfach einen Pixel zu implementieren, dann wenn wir jetzt mal von der juristischen Perspektive sich uns das anschauen wollen, dann natürlich, ich bin jetzt kein Jurist, aber Datenschutzerklärung dann natürlich nochmal anpassen. Und das sind zwei Sachen, die dauern vielleicht höchstens 10 Minuten oder so. Und dann hat man die Sachen fertig und dann kann man da halt eben wirklich sehr viel Geld im Nachhinein einfach sparen. Also einfach mal der Tipp hier für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und jetzt gerne beantworte ich gerne deine letzte Frage, Tiag. Und zwar, wo soll es hingehen? Das ist eine spannende Frage. Oh. Das ist genauso, wie wenn du mich vor, weiß nicht, 4, 5 Jahren gefragt hättest, wo soll es hingehen, hätte ich dir niemals diese Frage wirklich beantworten können, weil teilweise hatte ich mein Leben um 360 Grad gefühlt so. gewandelt. Ich weiß nicht, wo es nächstes Jahr hingeht. Also ich weiß auf jeden Fall, ich habe Umsatzziele von auf jeden Fall paar mehr Millionen auf jeden Fall dieses Jahr auf jeden Fall erreichen, also aus Umsatzebene. Aber es geht ja nicht immer nur um Umsatz. Es geht darum, wirklich für Veränderungen zu sorgen. Und wenn man sich jetzt halt mal so gerade diese Consulting-Coaching-Bubble sich anschaut, ist gerade schon, ich weiß nicht, wie tief du da drin bist, Tiago, aber da ist gerade viel, wie soll ich sagen, so Spannung. Ne? Jeder irgendwie messt sich mit dem anderen und man redet viel über andere, wo ich mir denke, boah, das ist doch komplett Nonsens, weil wenn der Markt ist groß genug und ich finde es immer besser, wenn man da mit Mitbewerbern teilweise kooperiert sogar, den Markt noch bereichert mit positiven Sachen, mit vor allem wertvollen Input und nicht mit so teilweise Bullshit-Theorien. So wie, keine Ahnung, komm in die Gruppe und werde von heute auf morgen Millionär. Das sind so Aussagen, die ich einfach nicht mehr hören kann. Kurz gefasst also, mit Erso Consulting GmbH wirklich mal diesen Markt einfach mehr oder weniger nicht unbedingt aufzuräumen, aber wirklich positive Vibes zu vermitteln, sich da entsprechend auch einen Namen zu machen, Kunden weiterhin erfolgreich zu machen, bestenfalls Joint-Venture-Projekte auch mit unseren Kunden einzugehen, dass man da wirklich dann noch größer zusammen oder enger zusammenarbeitet. Dann auch vielleicht, ich don't know, nächste 5 Jahre vielleicht selber nicht mehr unbedingt im Unternehmen zu arbeiten, sondern eigene Mitarbeiter, zum Beispiel Teammitglieder zu Unternehmern zu machen, die dann eben Verantwortung zu übernehmen, dass ich die dann irgendwie auch zum Unternehmer sozusagen langsam heranziehe. Und ja, das sind jetzt so grobe Ziele, die ich auf jeden Fall habe, ja.
Sehr schön. Wenn jetzt jemand deine Reise weiter verfolgen möchte, dir folgen möchte, wo kann man dich am besten erreichen? Wo kann man mit dir in Kontakt treten?
Ja, ich bin auf Instagram relativ viel aktiv, also unterstrich Haken Erso unterstrich. Und ansonsten, wenn man Haken Erso einfach eingibt, ja, findet man mich eigentlich
Okay.
über allen gängigen Social Media Kanälen.
Sehr schön. Werde ich auf jeden Fall auch nochmal verlinken, dass die Leute dich noch als dir noch dann weiter folgen können und auch vielleicht deine Reise einfach noch mal ein bisschen weiter sehen können. Ansonsten, jetzt war der Empfang gerade wieder ein bisschen schlechter. Ich hatte gerade nur noch mal gesagt, dass ich das in der Beschreibung verlinken werde. Ansonsten würde ich sagen, war ein sehr schöner Podcast mit dir. Ich danke dir, dass du dich bereit erklärt hast, hier noch mal eine Folge mit mir aufzunehmen. Und
Ich habe
dann.
Gedanken, Tja, war schön dabei gewesen zu sein. Und ich hoffe vor allem, dass die Zuhörer ja einiges mitnehmen konnten. Ne? Das ist ja auch mal schön, wenn ich manchmal höre, einfach, hey, dank dem Tipp, ne, habe ich jetzt das und das machen können, vielen lieben Dank oder so. Also ich hoffe einfach, dass man, ja, dass das eine Folge, eine angenehme Folge für die Zuhörer gewesen ist, wo man sagt, okay, da kann ich jetzt nach, also weil viele machen, hören sich ja so einen Podcast an und danach ändern die nichts dran. Ich freue mich immer, wenn man da einfach wirklich Inputs mitnimmt und die auch dann wirklich proaktiv in der Praxis umsetzen kann. Das würde ich mir einfach nur wünschen. Das ist so mein Appell für alle hier, die gerade zugehört haben. Und verbreitet positive Vibes als Schlussworte.
Das ist ein schönes Schlusswort. Wir hören uns in der nächsten Visions Podcast Folge. Bis zum nächsten Mal.